Willkommen zu Goldstaub, der 20er-Jahre-Podcast.
Bilanz, Gold, Staub und Dreck.
Dekadenz, Armut, Asphalt und Licht. Arne Krasting von Zeitreisen
und Else Edelstahl von Bohème Sauvage
nehmen euch mit auf eine Zeitreise in die Weimarer Republik.
Sie ist mondän,
verrucht,
frivol,
radikal,
modern
und bittersüß.
Tanzt mit uns auf dem Vulkan.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Goldstaub-Hörerinnen und Hörer, zu einer kleinen Sonderfolge. Wir befinden uns gerade noch mitten im Sommerloch. Arne, was machst du denn so?
Ich wäre gerne in der Sommerfrische, also wirklich schön im Wasser. Ich weiß nicht, wie es da ist gerade an der Ostsee, aber ich bin's nicht. Mich halten die Pflichten in Berlin. Und dann habe ich mir gedacht,
wo könnte es ein wenig kühler sein?
Ja, es ist schön, dass die Museen dieser Stadt und nicht nur dieser Stadt gute klimatisierte Bedingungen liefern.
Ja, und deswegen wird diese Folge eine Kulturtipp-Folge. Wir werden euch verschiedene Museen und Ausstellungen vorstellen, die wir zum Teil besucht haben. Und wir konnten mit den Kuratoren sprechen.
Genau, zwei davon sind in Berlin. Eine in der Berlinischen Galerie, da geht es um eine vergessene Fotografin. Dann gehen wir ins Jüdische Museum, wo es um Designerinnen der Weimarer Republik geht. Das ist eine unglaubliche Arbeit, die das Museum gemacht hat. Die haben 60 Designerinnen oder Gestalterinnen, Künstlerinnen rausgesucht, die wirklich überwiegend vergessen sind. Aber wir haben uns gedacht, ihr seid ja nicht alle aus Berlin. Ihr wohnt ja vielleicht auch in anderen Teilen der Republik oder wollt da vielleicht hinfahren und haben noch zwei Ausstellungen gefunden in Frankfurt und Mannheim. Neues Frankfurt, 100 Jahre Neues Frankfurt, werdet ihr gleich mehr dazu erfahren. Da geht es eher um Städtebau, Stadtentwicklungspolitik und in Mannheim auch um einen vergessenen Künstler, vergessenen Fotografen. Ja, und ich war tatsächlich, liebe Else, und auch das ist ein Kulturtipp. Letzte Woche zum zweiten Mal in Chemnitz. Warst du da mal?
Nee.
Also du hast ja durch die Bohème Sauvage viele Städte im Osten.
Naja, Jena und Dessau.
Genau, Jena und Dessau. Weimar war...
Da waren wir noch nicht,
nee. Okay. Chemnitz, da denkt man erstmal nicht so wirklich dran, wenn man über Perlen der Architektur redet. Die Stadt ist wahnsinnig zerstört worden. Aber eine Stadt, die auch unglaublich viel Jugendstil hat.
Also nicht Darmstadt.
Nein. Chemnitz, die Stadt mit dem größten zusammenhängenden Jugendstilviertel in Deutschland. Und dann habe ich natürlich, das ist ja meine Aufgabe, Fassadengeflüster. Welche Gebäude gibt es aus den 20er Jahren da? Und ich dachte, nichts, Chemnitz, warum? Aber du musst wirklich ein bisschen auch unterwegs sein. Da findest du Fabriken, Schwimmbad, Wohnhäuser, Versicherungen, Schulen, alles Mögliche aus dieser Zeit. Und das sind echte Schätze. Also ich war wirklich total begeistert von diesem versteckten Reservoir der Stadt. Muss ein Fahrrad nehmen, ein Velociped, um da irgendwie durchzukommen. Aber dann, wow. Das ist schon beeindruckend.
Ja, interessant. Mich erinnert das gerade ein bisschen an eine Erfahrung, die ich mal gemacht habe in Zwickau.
Ah, da war ich noch nicht.
Und da waren wir gebucht bei einem Ball, irgend so ein Ärzteball oder sowas. Ne? Und da kam man vorne rein in das Gebäude durch so 80er-Jahre Fenster, Plastik irgendwie, Eingang und auch Foyerbereich und so. Und dann ging man da durch so eine Tür und auf einmal war da dieser riesen, fette, unfassbar schöne Jugendstilsaal. Von außen konnte man das auch nicht so erwarten, weil das war von außen einfach nur eine riesen Wand an der Straße, wo halt dieser Saal dahinter lag. Aber dann kam man da rein und war so, wow.
Bevor es mit den Interviews losgeht, ein kleiner Hinweis zu den technischen Rahmenbedingungen dieser Folge. Ich befand mich für die Interviews an verschiedenen Orten und konnte die Studioausstattung nicht mitnehmen. Und die Interviewpartner waren auch an unterschiedlichen Orten. Also keiner war mit mir zusammen, sondern es war alles fernmündlich. Daher hat jedes Interview einen ganz einzigartigen eigenen Toncharakter. Und jetzt viel Spaß. Die erste Ausstellung, die ich mir jetzt anschaue, ist in Kreuzberg im Jüdischen Museum, wo natürlich man mindestens einmal im Jahr die Dauerausstellung sich anschauen sollte, wo sehr, sehr viel auch zur Weimarer Republik zu sehen ist. Aber jetzt gibt es eine ganz fantastische Sonderausstellung. Widerstände, jüdische Designerin der Moderne heißt sie. Und ich bin jetzt mit der Kuratorin verbunden, Michael Friedlander. Einen wunderschönen guten Morgen von Marseille nach Berlin.
Guten Morgen.
Frau Friedlander, wie sind Sie auf dieses Thema gekommen? Es ist ja ein Prozess, der, so war zu lesen, über mehrere Jahre sich gezogen hat.
Ja, eigentlich mehr als 20 Jahren bin ich mich damit beschäftigt. Ich bin über einen Namen gestolpert, die Emmy Roth, vor 20 Jahren. Und ich hatte von ihr nie was gelesen. Und sie war eine Silberschmiedin, die eigentlich sehr erfolgreich war in ihrer Zeit. Und ich habe sie dann weiter recherchiert und war erstaunt, wie berühmt sie war in den 20er Jahren. Aber heute ist sie in totalen Vergessenheit geraten.
Das war eine, und dann kam immer mehr dazu. Also das ist ja wirklich eine beeindruckende Zahl. 60 Designerinnen. Davon kannten Sie am Anfang wahrscheinlich auch nicht alle.
Nein, eigentlich habe ich mehr als ein paar hundert entdeckt, aber in der Ausstellung musste ich reduzieren und reduzieren. Ich dachte am Anfang, ja, ich mache eine schöne kleine Ausstellung mit 6 bis 10 Frauen und gehe in der Tiefe. Und dann habe ich gesehen, dass es so wichtig war, diese Breite zu zeigen und so viel wie möglich reinzubringen. Und das war wirklich eine große Herausforderung.
Ja, dann natürlich auch die Exponate zu finden. Sie haben gerade von Breite gesprochen. Design ist ja ein relativ dehnbarer Begriff. Was finden wir dort für Kunstformen oder Gestaltungsformen?
Also es gibt ein breites Spektrum an Disziplinen, um Textil, Schmuck, Grafik, Keramik, Holzhauerei, alles Mögliche.
Und Mode, also das war mir auch für Mode ist natürlich ein wichtiges Thema für diese Zeit. Und da kommen wir jetzt zu einer Person, Regina Friedländer, die galt als die Modekönigin von Berlin. Da kann man, glaube ich, wirklich sagen, dass die einen unfassbaren Ruhm schon damals hatte. Aber es ist nur eine von 60. Aber vielleicht können Sie kurz zu der Frau Friedländer etwas sagen, zu ihrem Ruhm und ihrer Kunst.
Regine Friedlander hatte einen damals sogenannten Putzsalon und sie war beschäftigt mit der Hutmode und ihr Geschäft ist so gewachsen, dass sie ist dann in eine breitere Richtung gegangen mit allgemein der Mode. Und sie war die erste Stelle für die gesellschaftliche Frau. Sie sind alle hingerannt, um die letzte Moden zu finden. Sie war auch beschäftigt mit Film und mit der Bühne. Damals hatten sie nicht Modedesignen für den Filmen. Sie sind zu Designerinnen gegangen und Designer. Und sie war eine davon. Und sie war eine leitende Figur. Und heute kennt man sie gar nicht.
Regina
Und wir
Friedlander.
hatten wirklich den Glück. Ich habe überall geguckt, wo kann ich einen Hut von dieser Frau finden? Und dann zum Glück habe ich den Deutsches Historisches Museum angeschrieben in Berlin und sie haben gesagt, wir haben ein paar Hüte von ihr. Und sie waren in ganz schlechtem Zustand und sie hatten gesagt, wir freuen uns, die dann wieder ins Licht zu bringen und sie zu restaurieren. Und jetzt glänzen sie in der Ausstellung.
Ja, das tun Sie wirklich, Rena Friedländer. Für unsere Hörer und Hörerinnen, interessantes Detail, was ich jetzt auch erst über die Ausstellung oder mit der Beschäftigung, durch die Beschäftigung mit Frau Friedländer erfahren habe, dass sie mit dem jungen Leo Heller
Ja.
zusammen war, der 10 Jahre jünger war und den wir in einer unserer Folgen zum Thema Razzien in Berlin ja schon vorgestellt haben.
Ah, ja, das ist eine schöne, ja, das war ihr zweiter Mann eigentlich. Und es wurde viel darüber geschrieben, weil sie war wirklich eine Figur der Mode und Modernität. Und sie war ziemlich groß, er war ziemlich klein. Er hat sich nicht so für die Mode interessiert. Und dieser Paar war ganz unerwartet, dass sie zusammen war.
Ja, eine schillernde Verbindung, muss man wirklich sagen.
Ja,
Das
ja.
wunderbar, also das finde ich einer der schönsten Exponate. Ich muss aber gestehen, mein Lieblingsexponat ist eher ein Gebrauchsgegenstand, aber so hab ich eine Gießkanne noch nicht gesehen wie im Jüdischen Museum.
Ah.
Von das
Das ist
muss
von die Rose Leon.
Rose Leon, genau.
Also Rose Leon kam aus einer religiösen jüdischen Familie und ihr war die Religion schon prägend und wichtig. Also nicht alle Frauen ging es so. Viele waren sehr angepasst und nicht so interessiert an Religion. Und sie hat studiert an der Reimann-Schule. Und das war eine Kunsthochschule hier in Berlin, die von dem auch in Vergessenheit geraten ist. obwohl es mehr als 15.000 Studenten und Studentinnen hatte. Und sie hat sich, sie war in der Metallklasse von Karl Häubler und hat auch Gebrauchsgegenstände und auch religiöse Gegenstände gemacht. Und so sieht man, dass jüdische Frauen haben sich beschäftigt mit beiden. Und das war für mich sehr interessant. Das wussten wir vorher gar nicht. Und diese Gießkanne ist schon sehr modern, sehr original, aus Messing und ein bisschen schräg. Und das ist das allererste Mal, dass die Rose Leon ist überhaupt ausgestellt. Ich habe sie durch die Familie gefunden. Sie ist geflohen von Deutschland und konnte einiges mitnehmen. Aber sie hat in Deutschland damals Objekte verkauft, aber sie ist total vergessen. Ich habe alles gefunden bei ihrer Tochter, die noch Objekte von ihr hatten.
Ich kann mir vorstellen, was das für Glücksmomente waren, dann so ein solche Exponate zu finden und zu bekommen für die Ausstellung.
Ja, in diesem Fall, ich wusste nur, ich habe ein Foto von Objekten von Rose Leon gesehen, die schon in unserem Archivbestand war. Und dann bin ich hingefahren nach dem USA, außerhalb von New York. Und als ich in das Haus kam, also sie haben immer mehr Sachen gefunden und raus aus dem Keller gebracht. Und oh ja, es gab noch was. Und es war so, so viele tolle, schöne Objekte. Und jemand, der total unbekannt ist und vergessen ist. Und die Familie hat sich auch sehr, sehr gefreut, dass wir könnten ihre Mutter würdigen dann endlich.
Eine Künstlerin kannte ich noch, allerdings über ein Gemälde, Logenlogik von Dodo. Aber viel bekannter damals oder viel, viel aktiver war sie ja gar nicht als Malerin. Was hat die sonst alles gemacht, Dodo?
Die Dodo war in den 20er Jahren hauptsächlich eine Modegrafikerin. Und was wir in der Ausstellung zeigen, sind eigentlich aus ihrer Zeit in der Reimann-Schule auch einige von ihren Entwürfen für Modekostümen, die ganz, ganz schön ist. Aber es gab einmal eine Ausstellung in Berlin zu Dodo. Deswegen hat sie ein bisschen Bekanntheit hier, gerade in Berlin. Aber was nicht bewusst ist, was mit ihr passiert ist danach. Weil sie hat diese eigentlich sehr kritische Bilder gemacht in den 20er Jahren von der Gesellschaft. Die waren oft zu sehen, auch in Modezeitungen oder einfach Zeitschriften, also satirische Zeitschriften. Aber in der Nachkriegszeit konnte sie nicht wirklich an ihren vorherigen Erfolg anknüpfen. Und was wir zeigen am Ende der Ausstellung ist, die Frauen, die Deutschland verlassen könnten, was aus ihnen geworden sind. Mit der Dodo sehen wir ganz einfache Zeichnungen, Illustrationen für Bücher, die nicht mehr diese Kraft haben, nicht mehr diese Kritik haben. Und ich finde es sehr traurig. Natürlich konnte sie noch zeichnen, aber sie konnte sich nicht wirklich so express herself.
Aber gibt es jemanden, der wirklich nahtlos anknüpfen konnte im Ausland?
Keine einzige konnte nahtlos anknüpfen, natürlich nicht. Also es war immer in einem fremden Land mit einer neuen Sprache und ohne die Netzwerke, ohne die Familie. Für jede war es ganz, ganz schwierig. Aber ein Name ist allgemein in der Kunstwelt bekannt und das ist die Annie Albers. Und sie war Textilentwerferin und sah sich als Künstlerin mehr als Designerin. Aber sie hatte Erfolg gehabt in ihren Lebenszeiten und natürlich danach.
Wir haben überhaupt noch nicht über den Titel geredet. Widerstände. Um welche Widerstände geht es eigentlich?
Wir haben viel darüber gesprochen, was für einen Titel diese Ausstellung haben soll. Es sollte die Stärke der Frauen ausdrücken. Wir haben gedacht an kleine Revolutionen, aber wir dachten, dieses Wort klein macht sie klein. Und deswegen wollten wir zeigen, dass alles, was sie gemacht haben, war durch die Stärke und durch, was sie gegen alle die Hürden, sie haben alle Widerstand geleistet. Die Hürden, also das ist, was man nicht denkt, dass in den 20er Jahren, es gab viel Antisemitismus in Deutschland, es hat nicht 33 angefangen. Und es war schwierig für sie als Frauen, als Designerinnen, aber auch dazu kam, dass sie jüdisch waren. Und das war die große Hürde, überhaupt Fuß zu fassen in den 20er Jahren und ihre Berufe und ihre Wünsche und zu folgen.
Ich habe noch ein Exponat, was mich sehr beeindruckt hat und wo ich an mein Patenkind gedacht habe und überlegt habe, Mensch, es wäre schön, wenn ich ihm die Fischreise beschaffen könnte. Die Fischreise, ein Kinderbuch, ein Illustrationsbuch. Von wem ist es? Können Sie etwas über dieses Buch und die Künstlerin sagen?
Ja, die Fischreise ist ein Buch, die von Tom Simon Freud geschrieben und illustriert wurde. Und es war sehr populär in seiner Zeit. Und aber auch heute, es gibt es auch in unterschiedlichen Sprachen. Wir haben es in der Ausstellung, kann man Bücher anfassen, ihr Bücher auf Französisch und Spanisch und Italienisch vielleicht, Hebräisch. Man kann dieses Buch noch kaufen. Sie war die Nichte von Sigmund Freud und sie wollte immer Tom genannt werden, aus ihrer Kindheit. Es war eine tragische Geschichte, weil sie hat mit ihrem Mann zusammen, sie haben einen Verlag gegründet und sie wollte interessante Geschichten für Kinder schreiben, illustrieren, gerade für jüdische Kinder. Aber mit der Finanzkrise, der Verlag hat nicht überlebt. Und ihr Mann hat sein Leben genommen und sie war so schockiert, dass sie hat dann auch selbst ihr Leben genommen. Und sie hatten ein Kind, eine Tochter, und sie war dann ganz alleine. Und am Ende wurde sie dann nach Familie in Israel verschickt und hat dann dort gelebt. Und die Objekte, die wir in der Ausstellung zeigen, also die originale Zeichnung, kommen aus der Familie. Sie haben noch Zeichnungen von Tom, von ihrer Großmutter. Und das war wirklich toll, dass wir von dort aus bringen konnten. Wegen dem Krieg war es sehr, sehr schwierig, die Objekte hierher zu bringen. Wir dachten, sie kommen nicht gerade mit Irak. Also es gab keine Flugzeuge, aber wir haben ein Schiff gefunden und konnten die Sachen dann hier mit der Fracht bringen.
Waren denn bei der Vernissage, bei der Öffnung, auch einige Nachkommen der ausgestellten Designerinnen anwesend?
Zum Glück ja. Natürlich sind alle die Familien im Ausland. Also ein paar kamen aus den Niederlanden, aus den USA. Die meisten aus Israel konnten nicht kommen. Aber ja, das war das Allerschönste, dass sie sehen, ihre Mutter oder Großmutter dann, dass sie endlich präsent sind und gewürdigt sind.
Ja, eine beeindruckende Ausstellung mit vielen Geschichten, Exponaten, die zum Nachdenken anregen. Und es gibt viele Möglichkeiten, auch die Biografien der Designerinnen, Künstlerinnen zu verfolgen. Im Internet sind alle aufgeführt, nochmal mit den zusätzlichen Texten. Also, ich bin sehr dankbar, dass es diese Ausstellung gibt. Bis wann ist die Ausstellung zu sehen?
Bis Ende November.
Bis Ende November, ja. Also
Es gibt noch ein bisschen Zeit.
dann nichts wie das Jüdische Museum. Vielen Dank, Michael Friedlander. Und ja, bis bald. Wir bleiben in Berlin und gehen kaum weiter eigentlich. Also vom Jüdischen Museum über die Straße und dann einen kleinen Gang entlang und dann sind wir angekommen in der Berlinischen Galerie, die uns in den letzten Jahren ja immer wieder mit tollen Ausstellungen über Künstler, Künstlerinnen der 20 Jahre beschenkt hat und jetzt mit einer neuen Ausstellung über eine Künstlerin, die ich noch nicht kannte. Und ich spreche jetzt mit Mette Kleinstäubner, die ist wissenschaftliche Volontärin dort in der Galerie und hat diese Ausstellung mitverantwortet. Hallo, Mette.
Hallo, Arne, schön dich zu hören und zu
Zu
sehen und
sehen.
zu kennen.
Genau,
Hallo.
sehr schön. Ja, ich habe den Namen ja noch gar nicht genannt von der Künstlerin. Vielleicht sagst du, wer es ist und wie ihr auf sie gekommen seid.
Ja, sehr gerne. Martha Astfalk-Fietz ist eine Fotografin und auch Malerin, eine Künstlerin, die vor circa 35 Jahren von unserem ehemaligen Leiter der fotografischen Sammlung Janosch Frekot wiederentdeckt worden ist. Sie hat zeitweise zusammen mit dem Fotografen Heinz Hajek Halke gearbeitet, der vielleicht ein bisschen mehr ein Begriff ist. Und aus einem kleinen Konvolut von ihm wurde in der Ausstellung Fotografie als Fotografie 1900 89, damals war die Berlinische Galerie noch im Martin-Gropius-Bau. Aus seinem Konvolut wurde ein kleines Bild mit dem Stempel Martha Fietz ausgestellt. Und so hat Janosch Frekot ein Label mit Martha Fietz, Lebensdaten unbekannt, ausgestellt. Dann kam eine Besucherin aus Niedersachsen, die meinte, diese Person kennen wir. Das ist jetzt Martha Astfalk-Fietz. Die wohnt in Nienhagen in der Nähe von Celle in Niedersachsen. Und so machte sich damals Janosch Vekoe auf, sie kennenzulernen und ihr Werk zu entdecken. Und 1990, Anfang des Jahres, wurden die ersten Besuche veranstaltet und ein Teil ihres noch existierenden fotografischen Werkes bei ihr wurde der Berlinischen Galerie geschenkt. Und 1991 folgte dann die erste Einzelausstellung von Martha Astfalk-Fietz. In den letzten Jahren wiederum wurden vor allen Dingen ikonische Werke von ihr, das Werk Selbstmord im Spiritus, immer wieder von Ausstellungen zu Fotografinnen der Weimarer Republik oder überhaupt Fotografinnen angefragt und das Werk ausgeliehen. So war also Martha Astfalk-Fietz immer mehr auf dem Radar und das war für uns als Sammlung dann von Interesse, ihr Werk wieder zu entdecken, wieder zu kontextualisieren und diese Fotografin oft vergessen aus den 20er Jahren wieder vorzustellen und ins Bewusstsein zu bringen. Und dazu ist ein Katalog entstanden mit neuer Forschung, vor allen Dingen bezüglich der Freundschaft und Arbeitskooperation zwischen Heinz Harald Keike, der Zeitschriften- und Publikationstätigkeit von Martha Astfalk-Fietz und auch aus feministischer Lesart und postkolonialer Lesart sind kleine Artikel entstanden. Und das ist eben der Begleitkatalog zu unserer Ausstellung Inszeniertes Selbst, Martha Astfalk-Fietz in der Berlinischen Galerie.
Ja, inszeniertes Selbst, der Titel, den hast du nochmal genannt. Warum inszeniertes Selbst? Wie seid ihr auf den Titel gekommen?
Martha Astfalk-Fietz ist ganz selbstbewusst mit dem Instrument der Kamera umgegangen. Sie hat sich selbst inszeniert, sich selbst als oder das Bild und den Bildraum arrangiert, oft selbst auch mit einem Selbstauslöser ausgedrückt oder eben jemanden anderen gebeten, den Auslöser zu drücken. Die Kamera hat sie schon vorher eingestellt. Also sie hat sich selbst wie vor einer Bühne auf einer, also posiert, hingestellt und inszeniert. Sie selbst hat auch von Anfang an eigentlich Interesse gehabt, zum Theater zu gehen, zur Bühne. Und ihr Vater war ein sehr progressiver und Kunst- und Kulturinteressierter und auch in dem Bereich arbeitender Verleger. Jedoch war ihm dann die Theaterwelt für seine Tochter dann doch zu bunt. Und er selbst hat aber auch fotografiert und war Fan von dem Medium, sodass sie zwei, drei verschiedene Ausbildungen gemacht hat. Erstmal in der Bekleidungsindustrie, dann in der Unterrichtsanstalt des Kunstgewerbemuseums und später eben dann eine fotografische Ausbildung. Und so kam sie eben dazu, dass sie durch die Fotografie sich selbst inszenieren, sich selbst auf die Bühne bringen konnte. Das Atelier wurde ihre Bühne und auch ja, ihr Ort, um sich auszudrücken. Und sie hat diese Fotografien von sich selbst vor allen Dingen gar nicht unbedingt für ein Publikum gemacht, sondern um sich und auch Identitäten des Frauseins kennenzulernen.
Ja, wir
Natürlich
können
hat
einfach
sie auch.
mal zwei oder drei Bilder rausgreifen, versuchen, unseren Hörer und Hörerinnen zu erzählen, was da zu sehen ist. Also, ich habe ein Bild gerade vor mir. Da sitzt sie auf einem Hocker, vor einem Spiegel. Man sieht sie also gewissermaßen doppelt und dann kommt ein gut gekleideter, beides ein sehr gut gekleideter Herr dazu. Das ist anscheinend auch eine Inszenierung einer Begegnung. Wie kann man
Genau. Dieses Werk, also alle Fotografien außer einige Ausnahmen haben keine Titel, aber dieses Werk kommt aus der Serie Warten. Also Martha Astfalk-Fietz hat auch erzählerische Serien, Bildserien konzipiert, wie so Art Sketche könnte man fast meinen.
Ja, toll.
Und diese Serie hat halt so ein komisches Element in sich, weil sie diese Differenz zwischen der Frau und dem Mann und deren Beziehung vermittelt. Sie schminkt sich und er steht dort so ein bisschen angestrengt, guckt auf sie herunter und mit dem Kontext der Serie Warten können wir davon ausgehen, dass ja, er nicht so ganz happy ist, dass sie sich immer noch fertig macht und schminkt und die sollten doch langsam mal los zur Veranstaltung.
Toll, warten, da gibt es noch ein anderes Bild. Das wirkt so, als wäre es entweder im Amtsgebäude oder beim Arzt aufgenommen, weil es steht an der Tür, ist so ein Schild, hängt so ein Schild, Sprechzimmer. Aber
Genau.
wahrscheinlich war das nur aufgehängt und die sind bei ihr zu Hause.
Das ist auch wieder so eine von ihr selbst arrangierter Raum. Also das Sprechzimmer ist, wie du schon ja andeutest, wahrscheinlich bei ihr zu Hause oder im Atelier entstanden mit Freundinnen, und diese warten eben, bis sie dann zum Arzt in Anführungsstrichen aufgerufen werden und lesen Zeitschriften. Und das ist ganz interessant, weil diese Serien Warten und auch andere Bildserien, die sie geschaffen hat, hat sie auch Zeitschriften und Magazinen angeboten, damit sie diese quasi als Illustration veröffentlichen können. Und
Ja.
das ist dann mitunter auch geschehen.
Das erinnert mich so an die Stockfotografie heute, ne? Wo du einfach so allgemeine Situationen hast und dann hast du Bilder dazu. Und ich finde das toll, wie sie eben in dem Fall wirklich, ja, wie du sagst, fast theatral irgendwelche Situationen inszeniert. Häufig eben, manchmal mit anderen Personen noch dabei, aber meistens ist sie ja alleine zu sehen, ne? Oder würdest du auch sagen, so, das ist.
Genau. Also es gibt eben, also es gibt auch Fotografien, die sie von anderen Menschen gemacht hat, vor allen Dingen ganz klassische Aktfotografien oder auch Tanzfotografien, aber ihre Selbstinszenierungen, wo sie selbst zu sehen ist, da spielt sie häufig auch mit Licht. Effekten mit Licht und Schatten und mit Textil. Also in diesen Inszenierungen, wie wir sie auch bei uns ausstellen, wird mit Seide, mit Spitze, mit Maskerade gespielt und somit eben ein Spiel zwischen ja, Nacktheit und Verhüllung aufgezeigt und dazu eben dann noch eine intensive Lichtführung und Posierung. Also sie hat auch ein sehr Händchen quasi für das Posieren und für das Inszenieren sich selbst, aber auch von anderen Menschen in bestimmten körperlichen Posen und für die Bewegung des Körpers. Ja.
Ja, und Textil, das ist natürlich interessant, weil das hat sie ja auch, da hat sie auch die Ausbildung gemacht. Insofern passt das mit
Genau.
Textilien, Mode. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Kleidung, die sie hat, das ist schon sehr avantgard. Also das sind teilweise großartige Kostüme auch. Also ich würde gerne mal in ihren Kleiderschrank, hätte gerne mal in ihren Kleiderschrank geguckt. Das ist schon atemberaubend teilweise, was sie da so präsentiert.
Genau, und diese Kostüme, das ist für sie auch ein Mittel, um verschiedene Identitäten auszuprobieren oder zu imitieren. Und einerseits zeigt sie sich mal in Seide und als Diva, andererseits gibt es eine Mehrfachbelichtung, wo sie mit Kappe, kurzen Haaren und der Fluppe im Mund mit kurzen Hosen zu sehen ist und da sich als Garçon, also als jungenhafte Frau darstellt. Dann sieht man sie in Biedermeierkleidung von 1840, oder es gab auch das typische Flapper-Girl, Paillettenkleid, Perücke, Schlips und Pailletten, Haarband zu sehen, oder sie hat eine Charleston-Pose eingenommen und dazu auch ein kurzes Kleid. Und da sieht man so auch, also wie sie selbst sich in diese Persönlichkeit, die sie imitiert, hineingibt oder herausfindet, was es heißt und was für verschiedene Pluralitäten an Frau sein man in den 20er Jahren sein konnte, inwiefern man auch die neue Frau unterschiedlich auslegen kann und es ganz unterschiedliche Möglichkeiten gibt, ja, nicht nur sich zu inszenieren, sondern eben auch als Frau zu sein.
Ja, das ist wirklich spannend, dieses Spiel mit den Identitäten, mit den Geschlechterrollen. Wird in diesen Bildern sehr, sehr deutlich, dass ihr das wichtig war. Manche Sachen sind wirklich geheimnisvoll. Oder auch diese Tanzbilder sind natürlich auch wichtig. Wir haben eine Podcast-Folge ja auch gemacht, liebe Hörer und
Ja.
Hörerinnen, erinnert euch, über das Thema Tanzen. Und da passt das natürlich auch ganz gut rein, weil das hat sie, glaube ich, auch als Auftragswerke gemacht.
Genau, es gibt zum Beispiel eine Serie mit einer K Tänzerin Mai Karlstedt, die in einem Ausdruckstanz, in einem Sprung quasi eingefasst ist. Und das sind vier Werke in der Bewegung. Und diese hat sie zum Beispiel für eine Visitenkarte für Mai Karlstedt angefertigt. Sie selbst war auch befreundet mit der Ausdruckstänzerin, Lehrerin und absolut prägenden Person Mary Wigman. Und war befreundet mit Daisy Spies, die sie auch öfter mal einerseits im Ballett, aber andererseits auch als Ausdruckstänzerin fotografiert hat und dort eben eben nicht nur als Gesamtperson, sondern auch mal nur die Beine oder mal nur eine Geste nach oben hin greifend und schauend. Ja.
Aber man kann sagen, ihre Karriere als Fotografin beschränkt sich auf die Zeit der Weimarer Republik.
Es gab unterschiedliche Gründe. Mit den Anfang der 30er Jahre hörte ihre künstlerische Fotografie auf und neben Reportagefotografien hat sie sich ab 1933 aus der Berufsfotografie zunehmend zurückgezogen, was auch an dem Nationalsozialismus und dem Reichsverband für Fotografie liegt, da sie nicht in diesen einsteigen wollte. Daraufhin hat sie sich mit ihrem Mann zusammen, Helmut Astfalk, vor allen Dingen mehr auf Gebrauchsgrafik und auf Interieurdesign konzentriert. Während des Krieges hat sie dann wieder angefangen, das hat sie zeitlebens gemacht, mit Blumenaquarellen zu starten. Und diese Malereien sind bis zu ihrem Ende des Lebens zu über 5000 Exemplaren herangewachsen. Diese zeigen wir auch in der Berlinischen Galerie.
Gibt es noch etwas anderes an Ihrem Werk, irgendwas Experimentelles, was dich fasziniert?
Also vor allen Dingen einerseits der Umgang mit den Stoffen, weil sie diese Stoffe eben nicht nur selber trägt, sondern damit auch die Hintergründe durch Vorhänge gestaltet oder eben auch ganz dünnen Gasestoff, also als Struktur auf das Negativ legt und dadurch eine Art Haptik in der Fotografie entsteht. Durch diese verschiedenen Überlagerungen kann ein ganz toller Effekt und auch ja, der Umgang mit den Stoffen deutlich werden. Das andere ist ihre Experimentierphase mit Heinz Harje Kalke, der selbst sie auch dazu angeregt hat, ganz besondere phototechnische und photochemische Experimente auszuführen. Die haben also im Labor herum experimentiert und mit Schichtablösung gearbeitet, mit Mehrfachbelichtungen und Collagen, mit Schablonen. Dadurch sind gruselige, unheimliche Fotografien entstanden, die fast surreal wirken, wie Selbstmord im Spiritus, wo sie kreidebleich mit Schusswunde unter einem Glas, unter einem Laborglas quasi eingefangen ist, was ganz surreal wirkt. Oder zum Beispiel die Trinkerin, eine Fotografie, wo sie mit Doppelbelichtungen spielt und wie im Schwindel vor Zigaretten und vor Schnapsgläsern sitzt. Und diese Fotografien können diesen Geist der 20er Jahre, Fritz Lang Filme, Murnau gut einfangen und das Interesse am Grusel, an den Substanzen, an der Einsamkeit rüberbringen.
Ja, toll, toll. Also, es gibt viele Gründe, sich diese Ausstellung anzuschauen. Bis wann ist das noch möglich?
Bis zum 13. Oktober haben wir die Ausstellung noch offen und Sie können jeden Tag vorbeikommen, außer am Schließtag am Dienstag.
Alles klar. Gut, dann macht es. Es ist für die Berliner nicht weit mitten in der Stadt. Und die anderen sollen bitte nach Berlin kommen. Ich danke dir, Mette Kleinstäuber, für dieses Gespräch. Und ja, wir freuen uns auf weitere spannende Ausstellungen bei euch. Vielen Dank.
Vielen Dank auch.
Unsere Reise führt uns jetzt von Berlin nach Frankfurt zu Grit Weber. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Grit Weber ist die stellvertretende Direktorin und Kuratorin für Design, Kunst und Medien des Museums Angewandte Kunst in Frankfurt am Main. Ja, ich sage erstmal herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Aber was wird denn gefeiert in Frankfurt?
Ja, wir alle feiern in Frankfurt 100 Jahre, einen 100-jährigen Geburtstag, nämlich den des neuen Frankfurt. Und das neue Frankfurt, um das gleich nachzuschicken, war in den 20er Jahren eine groß angelegte oder umfassend organisierte Stadtplanungs- und Wohnungsbauangelegenheit. Also ein riesiges Programm, was vor allen Dingen von der Stadt Frankfurt, von der Kommune ausging und an dem sehr, sehr viele Protagonisten und Protagonistinnen aus ganz unterschiedlichen Sparten beteiligt waren, aber vor allen Dingen Architektur umfasst und natürlich ein bisschen Design auch.
Architektur heißt, es wurden Wohnsiedlungen gebaut. Große Wohnsiedlungen, wir kennen das ja aus Berlin, da ging das ein bisschen später, glaube ich, los.
Klar, also das teilte Frankfurt zu dieser Zeit mit allen deutschen Städten. Der Erste Weltkrieg war zwar schon beendet einige Jahre, aber die Inflation hat letztlich auch diese ganzen Bauvorhaben, die eigentlich nach dem Ersten Weltkrieg wieder hätten ansetzen müssen, zum Erliegen gebracht. Niemand baut, wenn er nicht weiß, wie viel Geld er in der Tasche hat. Und deswegen gab es nach dem Ersten Weltkrieg eben wirklich einen langen, ja, ökonomischen Problemfall, der sich vor allen Dingen auf die Bauwirtschaft auch ausgewirkt hat. Das heißt, erst ab 1924 etwa konnte man wieder an Wohnungsbau denken. Und in Frankfurt hat man das in einem groß angelegten Stil gemacht. Also man hat vorgehabt, innerhalb von 10 Jahren zunächst 10.000 Wohnungen zu schaffen. Das Interessante ist aber, dass die Planungen anders waren, weil bis etwa 1930 hat man innerhalb von knapp 5 Jahren 12.000 Wohnungen geschafft.
Oh, goldene Zeiten, ja, das würde man heute sehr wünschen, dass man mal so die Vorgaben bricht.
Genau, das zeigt, welche Dynamik in diesem ganzen Projekt drin steckte. Und warum das erst 1924 losging, hat eben tatsächlich mit dem Ende und der, ich sag mal, Währungsreform nach der Inflation zu tun. Aber auch personelle Gründe sind dabei zu nennen, denn 1924 hat Ludwig Landmann, der damalige Wirtschaftsdezernent von Frankfurt, die Mehrheit im Frankfurter Stadtparlament errungen und ist Oberbürgermeister geworden und kam mit seinen Wirtschafts- und Wohnungsbau, ja, Wohnungserfahrungen sozusagen an eine wichtige Schaltfunktion und konnte da ganz, ganz weittragende Entscheidungen treffen. Und wir sprechen trotzdem von 1925 als Beginn des neuen Frankfurt, weil Ludwig Landmann 1925 Ernst May, einen gebürtigen Frankfurter Architekten, der aber lange in Breslau tätig war, den hat er wieder nach Frankfurt geholt und hat ihn mit weitreichenden Funktionen als, wie ich würde heute sagen, Baudezernent ausgestattet. Er hatte mehrere Ämter unter sich und konnte also wirklich weitreichende Planungsentscheidungen treffen. Und Leiter des Hochbauamts, das war die zweite Personalie, war Martin Elsässer, der aus Köln dann nach Frankfurt kam. Und beide gemeinsam haben eben nicht nur Wohnungsbau organisiert und realisiert, sondern eben auch wichtige öffentliche Gebäude in der Stadt Frankfurt umgesetzt. Und zwar nach sehr modernen, also für damalige Zeit sehr modernen architektonischen Grundsätzen.
Ja, die Großmarkthalle gehört ja auch dazu, wo heute die Europäische Zentralbank sitzt von dem Elsässer. Das ist ein Wahnsinnsgebäude, was mich immer wieder beeindruckt, wenn man da vorbeifährt und die Dimensionen dort einfach sieht.
Ja, genau. Die Dimension war natürlich, bevor die EZB da einzog, nochmal deutlicher zu sehen. Das war eine riesige Markthalle, die würde auch die Gemüsekirche oder die auf Hessisch die Gemieskirch genannt, weil die wirklich also im Innenraum eine Atmosphäre einer Kathedrale ausstrahlte. Aber das hatte natürlich klimatische Bedingungen. Hohe Räume sind immer kühler als kleine, niedrige Räume.
Gut, also May und Elsässer, die beiden Dirigenten dieses Vorhabens. Wenn man sich jetzt die Wohnsiedlung anschaut, wie sehen die Wohnungen aus? Also gibt es da ein einheitliches Konzept?
Also es gibt sehr viele verschiedene Grundrisse. Insgesamt sind ja fast 20 Siedlungen gebaut worden an ganz unterschiedlichen Stellen. Das Besondere aber, dass die Siedlungen wirklich als Siedlungen, nicht als Einzelhäuser geplant wurden, sondern es gab wirklich ein Ensemble jedes Mal, aber die waren sehr unterschiedlich. Also sagen wir mal, gemeinsame Kriterien der Siedlungen kann man aber schon sagen, es war ein kubisches Bauen. Die Häuser waren nicht sehr hoch, maximal 3 Etagen etwa. Dann gab es gemischt Etagenwohnungshäuser sozusagen, aber eben auch Ein- und Zweifamilienhäuser. Und alle hatten in der Regel ein flaches Dach und auch die grünen Flächen außenrum gehörten quasi mit zum Heben der Wohnqualität. Also dieser Außenraum war eigentlich schon Teil dieser Planungen. Das heißt einfach, die Architekten planten immer, Hand in Hand mit den Gartenbauarchitekten der Stadt Frankfurt. Und es gab großzügige Außenanlagen, Grünanlagen und es gab eben die Erzeugergärten, also die Mieter und Mieterinnen hatten, nicht alle, aber viele Wohnungen hatten gleich ihren Garten ganz in der Nähe. Und dieser Garten war natürlich ökonomisch ganz wichtig, weil er einfach die Familie günstig mit Gemüse versorgte, aber gleichzeitig natürlich auch einen Erholungsaspekt mit beinhalten sollte. Also damals war ja der Slogan Licht, Luft, Sonne. Und das kann man bis heute eigentlich an diesen Siedlungen noch absehen, wie groß diese Freiflächen auch gedacht und geplant waren.
Kubische Formen, sagen Sie, bei vielen ist ja wahrscheinlich sofort, aha, Bauhaus, der Gedanke da, dass da eine Verbindung eventuell da sein könnte.
Naja, gut, das Bauhaus war eine Schule, die relativ spät eine Architekturklasse einrichtete, auch unabhängig vom Bauhaus. Ich meine, das war natürlich als stilprägende und auch als Weiterbildungsinstanz eine ganz wichtige Einrichtung. Aber in Frankfurt war es natürlich ganz wichtig, weil man hat da einfach die Baustelle geschaffen. Also Frankfurt war sehr pragmatisch. Frankfurt war eine oder ist eine Kommune, die eben Wohnraum und eben öffentliche Gebäude geschaffen hat. Und natürlich sind die Architektinnen und Architekten, also vor allen Dingen Architekten, die quasi in Frankfurt tätig waren, die haben sich natürlich an den Ideen und ästhetischen Vorgaben einfach des neuen Bauens orientiert. Das heißt, Ornamente im klassischen Sinne findet man an den Häusern kaum. Aber zum Beispiel trotzdem gibt es strukturierte Flächen, strukturierte Wandflächen. Es gibt auch ab und zu Symmetrien oder Asymmetrien. Es gibt Fensterbänder. Es gibt oft das liegende Fensterformat, also nicht hohe, steile Fensterformate, sondern eben eher breit angelegte Fenster oder Fensterbänder, die entweder vertikal im Treppenhaus sozusagen die Vertikale andeuten oder eben als aneinandergereihte Fensterreihen eben die Horizontale andeuten. Und schon hat man eine Struktur und da kann man schon sagen, dass die natürlich auch eine Gliederung geschafft haben, so wie das früher eben Ornamente geschafft haben. Aber Bauschmuck im klassischen Sinne findet man an den Häusern auf jeden Fall nicht.
Das neue Frankfurt, 100 Jahren, ist entstanden. Jetzt 100 Jahre später wird Geburtstag gefeiert. Wie feiern Sie den Geburtstag denn? Was gibt es, was bietet die Stadt Frankfurt? Was bietet Ihr Museum?
Also wir haben sehr viele Museen, die sich diesem Thema annehmen. Historische Museum beispielsweise, aber auch das Jüdische Museum, das Architekturmuseum natürlich. Die haben alle schon Ausstellungen eröffnet zu diesen Themen. Wir haben als Museum angewandte Kunst, haben wir uns eher, sagen wir mal, der Vermittlungsidee nochmal gewidmet und haben eben die Ausstellung Was war das neue Frankfurt eingerichtet, weil wir einfach wissen, dass es zwar ganz viele Expertinnen und Experten in diesem Bereich gibt, aber es gibt auch ganz viele Leute, die frisch nach Frankfurt gekommen sind und die vielleicht kaum was wissen und die schicken wir quasi in diese Ausstellung. Und dann gibt es noch eine andere Ausstellung, die jetzt schon eröffnet hat. Die trägt den Titel Yes, we care, das neue Frankfurt und die Frage nach dem Gemeinwohl. Und da gehen wir so ein bisschen weg von der Architektur- und designhistorischen Betrachtung, sondern gehen eigentlich in die Organisationsstruktur der Frankfurter Bürgerinnen und Bürger und fragen, okay, welches Social Design haben die denn damals entwickelt? Wie haben die eigentlich auch die Krisen überwunden? Was haben die einzelnen Ämter, beispielsweise das Fürsorgeamt, aber auch das Stadtschulamt oder das Gesundheitsamt eingerichtet, um einfach diese große Modernisierung und auch die soziale Ausrichtung der Stadt von damals zu unterstützen. Und wir zeigen darüber hinaus eben auch die Tätigkeit von einzelnen Vereinen und Genossenschaften und alle, die quasi sich mit dem Begriff des Gemeinwohls auseinandergesetzt haben und dann ganz pragmatische Lösungen entwickelt haben.
Und mit vielen Bildern und Filmen, das habe ich auf einigen Fotos gesehen von dem Ausstellungsdesign.
Genau, also wir haben natürlich das große Glück, dass die 20er Jahre schon Kameras und Schwarz-Weiß-Fotografie und eben auch Schwarz-Weiß-Filme kannten. Und unser Glück ist einfach, dass die Stadt Frankfurt also immer auch an ihr eigenes Stadtmarketing damals schon dachte und hat tatsächlich ganz tolle Filme in Auftrag gegeben, die zum Beispiel zeigen, wie die Frankfurter Küche gebraucht werden soll, was für neue Bautechniken einfach in den Siedlungen angewandt wurden oder aber auch, wie zum Beispiel Erwerbslose für Erwerbslose kochen, also die Organisation von einer Suppenküche, das können wir alles in den Ausstellungen zeigen. Und das ist eben ganz besonders, weil uns natürlich die Protagonisten im Laufe der letzten 100 Jahre abhanden gekommen sind, sind einfach gestorben. Aber sie werden eigentlich über die Filme und auch die Fotografien sehr lebendig. Und wir haben in den Ausstellungen immer mehr oder weniger uns auf Bilder fokussiert, die Menschen zeigen. Also nicht nur die kühle Architekturfotografie beispielsweise, sondern einfach, wie Menschen einfach ihren Alltag damals organisiert haben, um das Ganze natürlich möglichst lebensnah nochmal zu zeigen und einfach auch vor allen Dingen zu zeigen, wie welchen Enthusiasmus die Leute einfach an den Tag gelegt haben, also welcher Glaube an die Lösbarkeit von Krisen in der damaligen Zeit vorherrschend war und wie pragmatisch das in Organisationen und einfach auch in, naja, ein bisschen Technikgläubigkeit da so reingeflossen ist. Und da haben wir tolle Dokumente, weil einfach die Stadt eben nicht nur Filme in Auftrag gegeben hat, sondern auch zum Thema Neues Frankfurt eine Zeitschrift mit dem gleichen Namen veröffentlicht hat. Und das ist auch nochmal eine wichtige Quelle, neben vielen, vielen anderen Quellen, die wir eben in den Archiven gesucht und aufgefunden haben.
Ja, spannend. Tue Gutes und sprich darüber. Also damals schon der Ansatz von Frankfurt und dem Marketing. Und auch sehr wichtig, dass Sie diesen Ansatz wählen, den Menschen in den Fokus zu nehmen. Wer ist denn damals eingezogen in die Siedlung, in die Häuser? Waren das Arbeiter?
Genau, so soll es ja erst mal erscheinen. Aber wenn wir genau prüfen, wie die Mieten angelegt waren und was ein Arbeiter männlich verdient hat, also ungefähr hat ein Arbeiter für die Wohnung, hätte, sagen wir mal, 25% seines Monatslohns ausgeben sollen. Die Wohnungen haben aber etwa, hätten 37% für das Arbeitergehalt gekostet. Das heißt, die Arbeiter haben eigentlich diese Mieten nicht geschafft zu finanziell aufzubringen, außer sie hätten irgendwie noch mal ein Barvermögen gehabt und so weiter. Aber meistens war das ja in der Inflation verbrannt. Das heißt, in die Wohnungen sind dann doch eher die Mittelschicht, die mittlere und die untere Mittelschicht eingezogen, Angestellte, Beamte. Und es gab natürlich unterschiedliche Siedlungen, zum Beispiel, um einfach ein paar Namen zu nennen, die Siedlung Römerstadt, das waren schon Wohnungen, die waren zwar vom Grundriss relativ klein, wie alle anderen auch, aber hatten hohes Komfort. Und da sind dann auch tatsächlich eher so Beamte und Beamtinnen eingezogen, während dann Siedlung Westhausen beispielsweise, das waren ganz kleine Wohnungen, die waren nur etwa 40 Quadratmeter groß. Da sind dann tatsächlich so ganz junge Familien eingezogen mit damals noch einem Kind, maximal zwei Kinder, aber da wurde es schon ziemlich eng in den Wohnungen. Das konnten sich vielleicht dann so der Kleinbürgertum vielleicht leisten. Geplant war ja dann noch ab 1930 etwa, also eigentlich in der Weltwirtschaftskrise, die Planung der Siedlung Goldstein mit über 8000 Wohnungen, was wahnsinnig viel war. Und diese Siedlung ist aber nach den ursprünglichen Plänen gar nicht mehr umgesetzt worden, weil einfach die Mittel knapp wurden. Und da hat man quasi tatsächlich Erwerbslose oder einfache Arbeiter mit Baumaterial und einer bestimmten Summe X ausgestattet, die dann eigentlich in Eigenleistung, in Selbstorganisation sich die notdürftigsten Wohnungen geschaffen haben. Das ist quasi eine Siedlung, die so ein bisschen aus dem Durchschnitt der Siedlungen des neuen Frankfurts, die wir vorhin schon ein bisschen beschrieben haben, rausfällt. Also das war so eine Sonderform, die dann eigentlich schon nicht mehr auf diesem hohen technischen Standard, vor allen Dingen in der Ausstattung der Wohnungen einfach angelegt war. Also man darf ja nicht vergessen, dass alle Siedlungen bis auf Goldstein eine Frankfurter Küche eingerichtet hatten. Alle Siedlungen, alle Wohnungen in den Siedlungen hatten diese tollen Gärten, von denen ich vorhin schon gesprochen habe. Aber die hatten auch Elektrifizierung, fließendes Wasser, fließendes warmes Wasser. Manchmal auch waren die angeschlossen an eine Zentralheizung. Wenn sie kein Waschhaus in dem Haus hatten, dann war quasi in der Siedlung ein zentrales Waschhaus eingerichtet. Also auch diese ganzen Wohnungsergänzungsbauten spielten eine große Rolle, die eben auch vor allem die Hausfrau entlasten sollte, weil damals war Hausarbeit immer noch sehr weiblich verteilt. Und diese technischen Ausstattungen hatte dann auf jeden Fall Siedlung Goldstein schon gar nicht mehr.
Ja, Sie haben die Frankfurter Küche angesprochen. Das wäre noch mal ein eigenes Thema für einen Podcast, glaube ich.
Oh ja.
Daher lassen wir das jetzt mal so stehen. Die beiden Ausstellungen kann man noch sich anschauen bis...
Bis zum 11. Januar. Und ab Ende Oktober kommt noch eine zweite sehr interessante Ausstellung hinzu in unserem Haus, im Museum Angewandte Kunst. Die heißt Aufbruch zur modernen Stadt. Und da gibt es einen Städtevergleich zwischen Hamburg, Frankfurt und dem roten Wien, weil natürlich der Wohnungsbau auch in anderen Städten und eben nicht nur in Deutschland eine Rolle spielte. Und die organisiert dann mein werter Kollege Wolfgang Vogt. Die ist auch nochmal sehr sehenswert. Ja. Also wenn Sie dann Ende Oktober nach Frankfurt kommen sollten, haben wir dann eigentlich ganz viele Ausstellungen zum Thema Neues Frankfurt.
Ja. Da werde ich als gebürtiger Hamburger sicherlich gerne kommen und diesmal auch nicht den Fehler machen wie nächste Woche, wo ich ausgerechnet am Montag, dem Schließtag der Museen in Frankfurt bin. Haben Sie für mich, für unsere Hörer vielleicht einen Tipp, was man an einem Montag oder sonst in Frankfurt machen kann auf den Spuren der 20er Jahre der Weimarer Republik, wenn man nicht ins Museum möchte oder kann?
Na gut, wenn das Wetter nicht so heiß ist wie diese Woche, würde ich Ihnen empfehlen, sich ein Fahrrad zu schnappen und vor allen Dingen ins Niddatal zu fahren, weil dann haben Sie schon drei Frankfurter Wohnsiedlungen vor Augen. Also da haben Sie Westhausen, die Römerstadt und Braunheim. Und in der Römerstadt können Sie die Ernst-May-Gesellschaft besuchen. Und ja, wenn Sie dann mit dem Fahrrad in das Ernst-May-Haus radeln, dann haben Sie einfach nochmal wirklich ein Originalarchitektur dieser Zeit vor Augen, können das betreten und anschauen und kriegen auch nochmal mit, wie groß, schrägstrich klein tatsächlich die Wohnungen von damals waren.
Wunderbar. Ich glaube, ich werde mir ein Veloziped am Montag mieten und dann losfahren. Ja, vielen Dank, liebe Grit Weber. Vielen Dank nach Frankfurt. Und wir wünschen viel Erfolg und viele Besucher natürlich für die Ausstellungen.
Und ich sende schöne Grüße nach Berlin.
Von Frankfurt ist es überhaupt nicht weit nach Mannheim. Da ist meine nächste Station. Ich gehe in die Kunsthalle Mannheim. Und treffe dort Manuela Husemann, die als Kuratorin verantwortlich ist für die Ausstellung über einen Fotografen, von dem ich bis dato noch nichts gehört hatte. Wer ist es?
Hallo, erstmal danke für die Einladung. Es geht um Mario von Bukovic. Und dass man Mario von Bukovic vorher nicht gekannt hat, finde ich vollkommen okay. Bevor ich mich mit dieser Ausstellung befasst habe, kannte ich ihn ehrlich gesagt auch nicht.
Aber es lohnt sich, sich mit ihm zu beschäftigen.
Auf jeden Fall. Also vielleicht mal zum Anfang. Die Ausstellung heißt Berlin, Paris und anderswo. Mario von Bukovic, Fotografien 1925 bis 1947. Also erstmal eine ganze Menge, was da schon drinsteckt. Fotografien 1925 bis 1947 deshalb, weil Mario von Bukovic 1925 angefangen hat zu fotografieren. Und 1947 ist er halt gestorben. Und Berlin, Paris und anderswo deshalb, weil Mario von Bukovic war ein Reisender. Er ist immer weitergezogen, hat angefangen 1925 eben in Berlin mit dem Fotografieren, ist dann über Paris auf die Balearen, nach London, nach Amerika und am Ende nach Mexiko mit einigen Zwischenstopps woanders noch. War also wirklich anderswo und überall. Und das ist vielleicht auch ein bisschen der Grund, weshalb er so in Vergessenheit geraten ist. Aber das ist auch der Grund, weshalb es eben noch viel, viel spannender ist, sich mit ihm heute zu beschäftigen und wirklich diese Fülle an Bildmaterial sich anzuschauen.
Ja, ganz kurz mal einen Schritt zurück. Wo kommt er eigentlich her?
Ja, das ist super. Wir fangen direkt am Anfang an. Er wurde geboren in Pula Istrien, was heute Kroatien ist. Damals Österreicher. Zu der Neuverteilung der Gebiete nach dem Ersten Weltkrieg wurde er dann Italiener. Also da schon eh eine bewegte Geschichte, obwohl er da gar nichts zugetragen hat. Hat dann in der Schweiz studiert, ist nach Deutschland gegangen, hat aber auch schon bevor er jemals angefangen hat zu fotografieren, auch in St. Petersburg gearbeitet. Dort hat er Aufzüge verkauft für die Firma Otis.
Ah, das ist
Genau.
die haben wir in Berlin auch sehr aktiv, die Firma Otis. Aber studiert hat er also auch nicht Fotografie, sondern was ganz anderes.
Nein, genau, er ist studierter Ingenieur. Also er kommt wirklich aus der Technik. Und das war auch das, was ihn wirklich fasziniert hat an der Fotografie und eben dieses Technische, die Hintergründe. Wie kommt es überhaupt dazu, dass wir so ein Bild auf Papier sehen können, das wir eben mit so einer Maschine aufgenommen haben? Und dass er dann auch noch diesen unheimlich guten Blick hatte, den er einfach so mitgebracht hat, ohne Studium oder als Selbststudium, das war Zufall, sein Glück und ist das, was ihn heute noch interessant macht.
Ja, und dann kommt dann die Metropole Berlin, genau in der Zeit, wo es eben da ein bisschen ruhiger wird und die Wirtschaft floriert und man ja sicherlich gute Möglichkeiten hat, Jobs zu bekommen. Und den hat er dann bekommen oder sich selbst genommen gewissermaßen. Also dann kam die Fotografie.
Genau, da ist St. Petersburg schon nochmal ganz wichtig auch für die Zeit, denn er war halt einmal für die Firma Otis zuständig, hat aber auch dann am Aktienmarkt gearbeitet und hat eine eigene Firma gegründet, wo er Landmaschinen verkauft hat. Und das, ja, er hat alles, 1000 Sasser. Das hat alles sehr gut funktioniert und konnte sich so ein finanzielles Polster aufbauen. In Berlin hat er dann erst angefangen mit dem Antiquitäten- und Kunsthandel. Auch das hat relativ schnell sehr gut funktioniert. Und so ist er dann 1925 dahin gekommen, dass er das Atelier von Karl Schenker übernommen hat. Also das hat er ihm wirklich abgekauft, eben mit diesem finanziellen Polster, was er sich aufgebaut hat. Und so kam er dann eigentlich zur professionellen Fotografie, weil er da dann natürlich direkt so einen Kundenstamm auch mit übernommen hat und auch die ganzen Erwartungen, die eben von diesem Kundenstamm an das Atelier herangetragen wurden.
In der Ausstellung habt ihr ja relativ viele Berlin-Bilder, aber ein Raum ist Berlin gewidmet. Ja, und dann ist er relativ schnell ja auch eine bekanntere Größe geworden im Bereich der Fotografie.
Ja, genau. Also das Atelier Karl Schenker, was schon sehr bekannt war zu der Zeit, hat natürlich unheimlich geholfen. Und weil er abgeliefert hat. Also er hat wirklich gute Bilder gemacht. Und 1928 wurde er dann gefragt für die Serie Das Gesicht der Städte des Albertus Verlags, die Metropolen Berlin und Paris zu fotografieren. Also direkt ein riesengroßer, wichtiger Auftrag. Die beiden wichtigsten Metropolen eigentlich aus der Zeit und die werden von Bukowitsch fotografiert. 256 Seiten hat jedes der beiden Bücher und wir haben dem einen Raum gewidmet, um eben diese Porträts von Metropolen, wo es ja nicht nur um die wichtigen touristischen Ziele, sondern auch wirklich um das Leben in der Stadt, um Straßenszenen, Baustellen, Menschen auf den Straßen geht, zu zeigen.
Ja, also ich finde das ganz großartig, die Stadt, in der ich wohne und die Stadt, die ich liebe. Also ich muss mir auf jeden Fall diese Bücher besorgen, weil ich stelle mir das so, gerade Paris, ich meine, um eine Stadt gewissermaßen zu lesen, um zu wissen, was du da fotografierst, du musst ja da Wochen, Monate eigentlich verbringen. Das hat er ja nicht mal eben so im Kurztrip gemacht. Also muss er auch länger, länger, länger in Paris gelebt haben.
Ja, wir wissen leider tatsächlich nicht ganz genau, wie die Bücher entstanden sind. Das ist eben mit so einem unbekannten Foto oder mit heute unbekannten Fotografen dann ein bisschen schwieriger, da nachzuforschen. Aber tatsächlich hat er, nachdem er das Foto gemacht hat, wieder einige Zeit in Paris zugebracht, wahrscheinlich so 1, 2 Jahre. Aber das Buch oder beide Bücher sind total faszinierend. Also es lohnt sich auf jeden Fall, die genau anzuschauen. Die sind leider heute nicht mehr neu gedruckt zu kaufen, aber antiquarisch kann man sie immer mal wieder finden. Und es sind beides weiterhin sehr gute Bücher, die wirklich diese beiden wichtigen Metropolen allumfassend zeigen, wie sie zu dieser Zeit gewesen sind.
Und könnt ihr die nicht neu auflegen? Ich meine, wäre doch eine schön so als Art Ausstellungskatalog oder ist das rechtmäßig jetzt verstehe ich, oder gibt es die Bilder auch teilweise gar nicht mehr?
Die gibt Es tatsächlich gar nicht mehr im Vintage oder im Original. Aus Paris gibt es einige, aus Berlin gibt es genau drei, die ich kenne. Und ja, alles andere ist wirklich nur das Buch. Rechtemäßig ist es nach 100 Jahren einfacher, aber genau, es gibt einfach die Originale nicht mehr.
Ja. Was hat er noch fotografiert?
Er hat sehr viele Porträts gemacht, vor allem 1925, weil Karl Schenker war ein reines Porträtatelier. Aber Bukowitsch hat das selbst auch weitergeführt. Er hat viele, viele wichtige, fast alle wichtigen Stars aus Deutschland fotografiert. Leni Riefenstahl, Kurt Gerron, aber natürlich am allerbekanntesten auch Marlene Dietrich, die er abgelichtet hat, eben gerade zu der Zeit des Blauen Engels. Und wir haben sechs Fotos, sechs Porträts von Marlene Dietrich in der Ausstellung, und drei davon sind im Kostüm für den Blauen Engel aufgenommen.
Also allein deswegen ist eigentlich die Ausstellung schon ein Besuch und Mann an meine Reise wert. Die kann ich nämlich auch noch nicht. Ich habe mich sehr viel mit Marlene auch beschäftigt und gerade auch mit dem Blauen Engel. Gerade wenn man eben um die Hintergründe, die Produktionshintergründe weiß, wie sie da in dem Film, zu dem Film gekommen ist. Und es ist auch ein bisschen schwierig, hatte sich da gegen Emil Jannings zu behaupten und dann aber von der Presse entdeckt wurde als eben dann wirklich ein Star. Vorher tingelte sie ja so ein bisschen durch die Landschaft und der Film hat sie ja dann groß rausgebracht. Also die Bilder sind wirklich faszinierend.
Ja, auf jeden Fall. Und genau das war er auch. Er war Pressefotograf. Das hat noch ein bisschen anders funktioniert damals, als es heute funktioniert. Aber er hat sehr gut mit dem Ullstein Verlag zusammengearbeitet und viele, viele seiner Fotografien sind in allen Magazinen des Ullsteins Verlags, sei es Uhu, sei es Die Dame, Revue des Monats, erschienen. Also er ist wirklich in allen wichtigen Magazinen, nicht nur Ullstein Verlag, sind Fotos von ihm erschienen. Und das war wirklich das, wofür man ihn auch wahrscheinlich am besten kannte, zu der Zeit, aber auch weshalb er eigentlich heute noch viel besser bekannt sein sollte, als er tatsächlich ist.
Er ist ja dann weitergezogen. Wie ist das? Wann hat er Berlin verlassen? Wo hat sie in den Reisenden dann hingezogen?
Er hat 1930 Berlin verlassen, ist für eine kurze Zeit, wie ich schon gesagt habe, eben nach Paris gegangen und 1932 dann aber auch schon weitergegangen nach Spanien, vor allem auf den Balearen, aber auch in Barcelona hat er gewohnt, ist dann 1934 schon weitergezogen nach London. Und ab 1935 hielt er sich dann immer häufiger in den USA auf, bevor er dann ganz dorthin gezogen ist. Und da war er aber auch nicht so lange. 1939 bekam er den Auftrag, nach Mexiko zu ziehen für eine amerikanische Zeitschrift, um Diego Rivera und Leo Trotzki zu fotografieren. Und das hat er gemacht, das hat er geschafft, die überhaupt aufzutreiben und dass sie sich bereit erklärten, von ihm abgelichtet zu werden. Also er hat sie in Mexiko-Stadt besucht und das hat ihm so gut gefallen und diese ganze Idee auch des Kommunismus in Mexiko, dass er nach Mexiko gegangen ist danach. Und dort ist er eben dann auch 1947 bei einem Autounfall ganz tragisch ums Leben gekommen. Er war wie so häufig im Land unterwegs, um Fotografien zu machen. Und an einer Tankstelle ist dann ein betrunkener Autofahrer in das Auto hineingefahren und er war sofort tot. Bukowitsch war sofort tot, ja. Und tatsächlich, das Traurige ist natürlich auch, dass in Mexiko wurde berichtet über den wichtigen deutschen Fotografen, der gestorben ist in Mexiko, der so viel für das mexikanische Land getan hat. Aber nach Deutschland ist es nie rübergekommen. Er galt als verschollen. Also es war bis jetzt, also bis vor kurzem, war nicht mal bekannt, wann er überhaupt gestorben ist. Und das war erst tatsächlich mit der Arbeit von Professor Dr. Eckhard Köhn, der Berater der Ausstellung ist, mit dem wir ganz eng zusammengearbeitet haben, dass überhaupt erst das Todesdatum bekannt ist und auch wo er gestorben war.
Ja, also der war sozusagen der Detektiv und hat das dann rausgefunden.
Genau.
Wie war das? Das war wahrscheinlich auch irgendwie ein bisschen abenteuerlich.
Ja, also vor allem war es es ist eine sehr lange Geschichte, denn seit Jahrzehnten arbeitet Herr Köhn schon an Bukowitsch und an dem Leben Bukowitsch und versucht es wieder zusammen zu puzzeln. Und tatsächlich ist es ihm dann gelungen, ist ein bisschen, man muss aufpassen, wie man sagt, die Tochter der letzten Ehefrau von Bukowitsch herauszufinden. Und das ist nicht die Tochter von Bukowitsch, sondern eben nach dem Tod von Bukowitsch hat sie noch einmal geheiratet und da ist diese Tochter entstanden. Und diese Tochter hatte tatsächlich den Nachlass von Bukowitsch geerbt von ihrer Mutter, aber hatte ja selbst gar keinen Bezug wirklich dazu. Sie kannte ihn ja nicht mal. Und tatsächlich war das Ganze gelagert in einer Garage in Mexiko-Stadt. Sie wusste auch nicht, wie wichtig das denn wirklich ist oder ob das überhaupt jemanden interessiert, bis eben Herr Köhn kam und nachgebohrt hat. Und zuerst konnte sie eben einige Wissenslücken, wie eben den Todestag oder den Todesumstand, überhaupt einmal füllen. Und dann ist es ihm nachher auch tatsächlich gelungen, diesen Nachlass zu erwerben und nach Deutschland zu bringen.
Schön, wir haben lange gewartet, aber jetzt ist es da.
Genau, und es lohnt
Die,
sich auf jeden Fall.
ja, wie lange kann man die Ausstellung noch anschauen?
Die Ausstellung läuft noch bis zum 4. Die Ausstellung läuft noch bis zum 5. Oktober.
5. Oktober, also ja, genau, das ist doch schön. Entweder jetzt im Sommer oder dann im Frühherbst geht nach Mannheim. Frankfurt können wir dann gleich mitnehmen, das neue Frankfurt. Und dann habt ihr einiges, einiges, was ihr euch anschauen könnt. Ja, vielen Dank, Manuela, für das Interview und
Danke auch.
viel Erfolg bei den nächsten Projekten. Wir sind gespannt, was ihr dann noch ausgrabt. Tschüss, nach Mannheim.
Tschüss.
Das war's, liebe Hörerinnen und Hörer, mit der kleinen Deutschlandreise durch einige sehr spannende Sonderausstellungen. Inzwischen ist der Sommer auch schon fast vorbei, nach dem doch etwas aufwendigeren Zusammenschneiden dieser Interviews sind wir im September gelandet, aber es ist immer noch genügend Zeit, um sich all diese Ausstellungen anzuschauen in Frankfurt, Mannheim und Berlin. Und wir werden uns bald wieder hören bei einer regulären Folge und solange genießt die letzten Sonnenstrahlen, bevor der Herbst beginnt. Tschüss.
Das war Goldstaub, der 20er-Jahre-Podcast von und mit Else Edelstahl und Arne Krasting.